HR Info. Kulturlust.
Mit Christian Sprenger.
Ich habe angefangen, in der Band zu spielen, da war ich nicht mal 15 Jahre alt. Natürlich war es ganz anders als so, wie man sich den Rockstar vorstellen kann, in dem Sinne, dass wir eben halt diese sehr merkwürdige Musik gemacht haben und die Leute, die uns gut fanden, auch eher abseits vom Mainstream waren.
Sagt Alexander Hacke von den einstürzenden Neubauten. Seit 35 Jahren gibt's die Band und jetzt hat Alexander Hacke eine Autobiografie geschrieben, Krach. Verzerrte Erinnerung. Wir machen mit ihm eine Zeitreise ins West-Berlin der 80er Jahre. Haus der Lüge von den einstürzenden Neubauten, das ist aus dem Jahr 1989, da ist die Berliner Band schon ein bisschen zahm geworden. Mit Trennschleifern und Hämmern sind sie auf die Bühne gegangen, haben auf Einkaufskörbe eingedroschen und damit Erfolg rund um die ganze Welt gehabt. Alexander Hacke hat Gitarre und Bass gespielt, aber nicht nur bei den einstürzenden Neubauten. Er hat zum Beispiel die Musik für Fatih Akins Filme gemacht, hat mit der Italo-Pop-Ikone Gianna Nannini Platten aufgenommen, er war mit der Schauspielerin Merit Becker verheiratet und jetzt hat Alexander Hacke seine Geschichte aufgeschrieben. Das Buch heißt Krach, verzerrte Erinnerungen. Ich habe mit Alexander Hacke gesprochen und wollte von ihm wissen, was das denn für eine Zeit im Berlin der frühen 80er war, als die einstürzenden Neubauten tatsächlich mit Krach weltberühmt werden konnten.
Das Berlin, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, das gibt es nicht mehr. Und das war, wie wir, glaube ich, alle wissen, das war eben diese von der Außenwelt mehr oder weniger isolierte, abgeschlossene Community. Es war eine Insel. Und so insofern war auch die Szene, die Musik- und die Kunstszene war durch diesen Zustand sehr eigen.
Inwieweit eigen? Dass sie sich selbst befruchtet hat oder ausflippen konnte in dieser Situation?
Naja, dass ganz andere Parameter galten für diese Szene. Und natürlich gab es auch, um auf die Selbstbefruchtung zu kommen, natürlich gab es auch etwas, was es in dem heutigen Berlin in dem Sinne nicht mehr so gibt. Es gab ein sehr starkes Gefühl für Solidarität, ne? Weil es eben so eng und so klein war und Leute sich gegenseitig geholfen haben und sich gegenseitig unterstützt haben. Also sowas wie der Konkurrenzkampf und die Ellenbogengesellschaft so in der Szene, wie sie heute vorhanden ist, die gab es damals noch nicht.
Mhm. Sie schreiben ja in Ihrem Buch Krach, verzerrte Erinnerungen auch, dass Sie als Mitglied der einstürzenden Neubauten einen Rockstar-Status hatten. War das denn immer ein Vorteil in dieser Zeit?
Nö, überhaupt nicht. Mhm. Also ich habe ja auch sehr jung angefangen. Also ich habe angefangen, in der Band zu spielen, da war ich nicht mal 15 Jahre alt. Natürlich war es ganz anders als so, wie man sich den Rockstar vorstellen kann, in dem Sinne, dass wir eben halt diese sehr merkwürdige Musik gemacht haben und die Leute, die uns gut fanden, auch eher abseits vom Mainstream waren. Also die Art von Stars, die wir waren, unterschied sich doch sehr von dem, was man sich darunter vorstellt.
Es gab ja in den 80er Jahren viele, viele gute Bands aus Berlin. Die Neubauten sind aber auf der ganzen Welt bekannt geworden. Können Sie sich erklären, warum das passiert ist?
Naja, so, so ist das beim Zirkus. Irgendwie die Freaks bleiben am besten im Gedächtnis hängen.
Welche Rolle haben denn die Drogen in Berlin gerade in den 80er Jahren gespielt, vielleicht in den frühen 80ern? Der Untertitel des Buchs Verzerrte Erinnerungen lässt ja vermuten, dass es vielleicht wichtig war, Drogen zu nehmen, damit zu experimentieren. Stimmt das? Ist das so richtig vermutet?
Wenn man Aufputschmittel nimmt, dann sind die förderlich in dem Sinne, dass sie einen lange wach halten und man mehr schaffen kann. Bildet man sich zumindest ein, dass man mehr schaffen kann, wenn man länger wach ist. Und dann gibt es andere Drogen, die fördern die Assoziationsfähigkeit, also die Fantasie. Und es gibt andere Drogen, die machen einen immer ein bisschen unzufrieden mit den Dingen, die man tut. Auch das kann sich förderlich auswirken. Und insofern waren die natürlich auch wichtig, um so diesen bestimmten Art von Wahnsinn herzustellen, den man in der Musik von Neubauten und meiner Musik auch hören kann aus dieser Zeit.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie als ganz junger Kerl, ich glaube mit 17, mit der sogenannten Christiane F. zusammen waren, also dem damals berühmtesten Junkie der Welt, kann man so sagen. In einer Zeit ohne Internethake, konnte man damals verheimlichen, wer Ihre Freundin war?
Als ich sie kennengelernt habe, habe ich das nicht gewusst, wer das war. Das kam erst ein paar Tage später, dass mir das zugesteckt wurde, in wen ich mich da verliebt habe. Natürlich war in den Zeiten ohne Internet war weitaus mehr möglich. Da konnte man sich an den Tisch setzen und konnte totalen Unsinn erzählen und niemand hatte die Möglichkeit, das nachzuprüfen. Heutzutage reißen sie alle ihre Telefone raus und sagen, das glaube ich dir nicht.
Sie haben in vielen legendären Tonstudios aufgenommen, Alexander Hacke im Electric Lady von Jimi Hendrix in New York oder den Sun Studios in Memphis, in denen Elvis entdeckt worden ist. Für Sie war aber ein ganz anderes Studio wichtig und das lag in der Nähe von Köln. Können Sie uns von diesem Studio erzählen?
Ja, das war das Studio von Conny Plank, dem großen deutschen Produzenten. Das war in Wolperath, Neunkirchen, Siegburg, also im Bergischen Land, südlich von Köln. Und ich habe mit dem großen Meister leider nie selber arbeiten können, weil der ist kurz vor unserer ersten Zeit da verstorben. Der ist 87, glaube ich, gestorben, Conny. Ich habe ihn zwar mal kurz kennengelernt, aber konnte nie mit ihm arbeiten. Aber dieses Studio war ein ganz besonderer Ort. Das war einer dieser sehr seltenen, inzwischen legendären Aufnahmestudios, wo so Kreativität einfach so gedeiht, wächst und gedeiht, wie an keinem anderen Platz. Also ich habe eigentlich nie mit so den traditionellen Recording-Studios groß was anfangen können, weil ich hasste immer diese Dämpfung, dass alles trocken ist in den Räumen und auch so mit der Mentalität von so Studiobesitzern sind wir nie so richtig klargekommen. Hey, ihr könnt das doch nicht so laut machen, das ist alles im Roten und so. Und dann haben wir dann Klebeband über die Mieters drüber geklebt und haben gesagt, hier, hör mal, klingt schon gut, boah, guck da nicht drauf und so. Aber dieses Studio von Conny Plank, das hatte alles, was man Brauch für die Seele eines kreativ arbeitenden Menschen. Also abgesehen davon, dass seine Frau Christa Fast war eine ganz wichtige Persönlichkeit für mich und ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und selbst wenn ich dann nicht gearbeitet habe und mal eine Pause auf Tour hatte oder so, habe ich Christa angerufen und mich gebeten, mich da einquartieren zu können, um darunter, weil das war einfach ein wunderbarer Platz. Mhm. Und viele Dinge waren von Conny auch noch so angelegt, wie so die Raummikrofone, die in der alten Scheune, wo man aufgenommen hat, so an einem ganz bestimmten Punkt an der Decke im Dachfirst quasi festgemacht worden waren. Und diese Dinger, die klangen großartig, die brauchte man bloß aufdrehen und alles war in Ordnung. Das war ein ganz toller Platz.
In dem Studio, das Conny Plank geleitet hat bis zu seinem frühen Tod. Die ganze Krautrock-Szene Deutschlands hat er aufgenommen. Can unter anderem, ja, dann Alexander Hacke, sie waren auch da. Aber es war auch Gianna Nannini da, also ein Italo-Popstar, mit der sie dann auch zusammen Musik gemacht haben, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Wie kam das denn dazu?
Ja, wir haben uns in Connys Studio kennengelernt. Also Gianna hatte mit Conny auch noch mehrere Platten gemacht. Wir haben uns sofort großartig verstanden. Also ich bin mehr oder weniger als bezahlter Freak in diese Band gekommen. Also zu dieser Zeit, das waren dann die 90er Jahre, das war so die Nirvana-Zeit und die Produktion von Steve Albini und so. Und da hatte sie sich sehr dafür interessiert, für diese lautere Art von Musik machen, so verzerrte Gitarren und laute Drumsets und so. Ich habe ihr auch beigebracht, wie man mit einem Finger mit einer offen gestimmten Gitarre spielt. Und dann wollte sie erstmal ihr gesamtes Programm mit einer laut verzerrten Gitarre mit prügeln, sehr zum Leid der restlichen Band, die mich dafür gehasst haben, dass ich der Chefin das beigebracht habe. Aber das war eine sehr lustige Zeit. Also ganz abgesehen davon, dass sie halt diese Ikone ist. Ne? Wenn wir mit Alitalia geflogen sind damals, sind niemals durch irgendeinen Security-Check gelaufen.
Herr Hacker, als ich Ihr Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl, Sie sind sehr ein Kind Ihrer Zeit. Und ich meine das positiv, also ein Kind der Berliner frühen 80er Jahre, alles ausprobieren, experimentieren und sich dann auch immer wieder verweigern. Glauben Sie, Sie hätten der Alexander Hacker auch in einer anderen Stadt zu einer anderen Zeit werden können?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also so frei, allein wie so frei, wie ich als kleines Kind in Neukölln in den 70er Jahren rumlaufen konnte, weil ich ja nicht verloren gehen konnte. Man ist ja immer irgendwann gegen die Mauer gerannt und da stand dann You are leaving the American Sector. Also insofern habe ich mich zum Beispiel auch immer als Amerikaner gefühlt, weil ich bin ja im amerikanischen Sektor geboren. Na, auf gar keinen Fall wäre ich derjenige geworden, der ich jetzt bin, wäre das in einer anderen Stadt oder in einer anderen Zeit passiert.
Alexander Hacke, sein Buch heißt Krach, verzerrte Erinnerungen und ist bei Metrolit erschienen. Wir bleiben in der Kulturlust bei einem Musiker, der auch ein Buch geschrieben hat und auch in den 80ern seine ersten Erfolge hatte. Strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Driving in your car, there's a light that never goes out von den Smiths aus dem Jahr 1985. Sänger Morrissey ist kein ganz einfacher Mensch, sagt gerne und laut seine Meinung und legt sich mit Gott und der Welt an. Der Mann ist eigen, aber trotzdem sehr beliebt, weil er all diese Charaktereigenschaften wunderbar in seine Songtexte verpacken kann und sich bei allem Spott auch nicht selbst schont. Jetzt hat der Mann einen Roman geschrieben, List of the Lost heißt der, und der ist jetzt in England ausgezeichnet worden. Nix zum Freuen, leider. Es ist der Bad Sex Award für die schlechteste Liebesszene des Jahres. Gabi Biesinger hat sich das mal genauer angeschaut und versucht, das alles auch mit Morrisseys Musik zu erklären. To me.
To me you are a work of art, singt Morrissey. Für mich bist du ein Kunstwerk. Diesem Urteil konnte sich die Jury des Bad Sex Award mit Blick auf Morrisseys Debütroman List of the Lost leider nicht anschließen. Die selbsternannten Wächter über guten Geschmack bei der literarischen Schilderung sexueller Begegnungen erkannten dem Musiker Stephen Morrissey, der in den 80er Jahren mit der Kultband The Smiths zum Star wurde, den Preis für die schlechteste Sexszene des Jahres zu. Konkret stieß der Jury diese Passage sauer auf, in der sich das Paar Eliza und Ezra wahrhaft seltsamen Leidenschaften hingibt.
Eliza und Ezra rollten sich zusammen in einen kichernden Schneeball voll schlanker Kopulation, schreiend und kreischend, als sie sich verspielt bissen und aneinander zogen, wie eine gefährlich tobende, rasende Spirale sexuell gewalttätigen Wirbelns. Elizas Brüste rollten wie Fässer durch Ezras heulenden Mund und der schmerzende Irrsinn seiner grüßenden Knolle milderte seine Erregung, während er sich den Weg in jeden Muskel von Elizas Körper bahnte.
Alles klar? Am Ende fallen beide jedenfalls ungelenk vom Bett und vermutlich ist das so auch am besten. Morrissey war es laut Pressemitteilung der Bad Sex Award Initiatoren wegen Tourneeverpflichtungen leider nicht möglich, den Preis persönlich abzuholen. Und eine Stellungnahme abgeben wollte er auch nicht, obwohl er doch sonst selten um einen Kommentar verlegen ist. Aber auch hierzu fand die Preisjury ein passendes Zitat aus List of the Lost.
Sex war immer da, überall, in Fotografien, gedruckt, gefilmt, ein so allgegenwärtiger Gedanke, dass es kaum noch die Notwendigkeit gab, etwas darüber zu sagen.
Bezeichnenderweise fand die Preisverleihung im Londoner In and Out Club statt, ein Marine- und Militärclub, wie die Einladung zur Preisüberreichung ergänzend ausweist. Der Gewinner des Bad Sex Awards wird übrigens mit einem riesigen Gipsfuß auf einem Sockel bedacht. Zum Glück kann man da nur sagen, man hätte sich da ja auch ganz andere Siegertrophäen zusammen fantasieren können. Verliehen wird der Preis seit 1993. Er soll das Augenmerk auf die grobe, geschmacklose und oft oberflächliche Verwendung überflüssiger Passagen sexuellen Inhalts in neu erschienenen Romanen lenken und ihr entgegenwirken. Dabei deckt er nach Angaben der Jury keine pornografische oder ausgewiesen erotische Literatur ab.
Jo, jetzt wissen wir auch, was wir nicht lesen brauchen, es sei denn, man hat ein Faible für schlechte Sexszenen. Weiter geht's mit Büchern, es kommt ein besseres versprochen. Wir sind nämlich beim Büchercheck angekommen in der Kulturlust. Die Krimis der französischen Autorin Fred Vargas gehen ganz gerne mal ins Surreale, sind aber auch bekannt für Poesie und Humor. Ihr neuer Krimi, der heißt Das barmherzige Fallbeil. Da geht's grob gesagt um eine Islandreise und die Hinterlassenschaften der französischen Revolution. Karin Trappe hat den Krimi für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Die Morde sind gut getarnt. Als die Pariser Polizei kurz hintereinander die Leichen einer pensionierten Mathematiklehrerin und eines reichen Schlossherrn entdeckt, sieht es in beiden Fällen nach Selbstmord aus. Bis Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg merkwürdige Zeichnungen an den Tatorten entdeckt, die einer Guillotine ähneln. Die Polizei findet heraus, dass die Lehrerin kurz vor ihrem Tod Kontakt zum Sohn des zweiten Toten aufgenommen hatte. Und es gibt eine gemeinsame Geschichte der beiden Toten. Sie waren Teilnehmer einer Island-Reisegruppe, die wochenlang auf einer kleinen Insel festgehalten worden war. Zwei Menschen hatten damals den Ausflug nicht überlebt. Und Kommissar Adamsberg befürchtet, dass auch alle anderen Teilnehmer der Reise in Gefahr sind. Bis die Ermittlungen plötzlich in eine neue Richtung gelenkt werden. Beide Ermordeten waren Mitglieder einer Geheimgesellschaft, die die Reden im Nationalkonvent während der Französischen Revolution nachspielt. Und dann gibt es einen weiteren Toten.
Der Kommissar hatte lange genug gesessen. Er stand auf und begann, durch den Saal zu schreiten. »Vergessen wir nicht, dass man uns seit Anbeginn verschaukelt«, sagte er. »Man schickt uns nach Island und lenkt uns gleichzeitig auf die Guillotine hin. Mit einem Zeichen, das bewusst so unklar angelegt ist, dass man es nicht leicht entschlüsseln kann. Mit dem Mord an Jean Bruegel lotst man uns dann aufs Neue nach Island.« Zu Unrecht, um uns gleichzeitig wieder auf die Guillotine zu verweisen, aber diesmal mit einem Zeichen, das ein bisschen anders aussieht. Zittrig. Wir schwanken zwischen Selbstmord und Mord hin und her. Und nun haben wir Robespierre vor uns. Oder vielmehr einen Mörder, der im Schoße dieser Gesellschaft Robespierre-Anhänger um die Ecke bringt.
Wie es geschrieben ist.
Bei Fred Vargas ist irgendwie nichts normal. Die Menschen nicht, die Tiere nicht und daher auch nicht ihr Schreibstil. Manche nennen es magischen Realismus oder auch einfach nur ein bisschen überdreht oder überaus fantasievoll. Dies macht den besonderen Reiz der Krimis von Fred Vargas aus. Und auch im vorliegenden Krimi, das barmherzige Fallbeil, gibt es viele Merkwürdigkeiten, Absonderlichkeiten und Dinge, die mit der Wirklichkeit nur schwer in Einklang zu bringen sind. Fred Vargas hat ihren originellen Sprachstil zur Perfektion gebracht. Das ist manchmal verwirrend, manchmal verblüffend, aber fast immer auch faszinierend.
Wie es gefällt.
Ich habe ein barmherziges Fallbeil mit großem Vergnügen gelesen. Kommissar Adamsberg und sein Team sind ungewöhnliche Menschen mit teils skurrilen Begabungen. Fred Vargas charakterisiert sie freundlich und mit liebevollem Humor. Und schließlich löst der Chef die schwierigsten Rätsel mit Hilfe von Wolkenschaufeleien, wie er seine Gedanken nennt. Das klingt manchmal ungewöhnlich unzeitig und macht umso mehr Spaß. Fred Vargas entführt in eine andere Welt. Alles ist ein wenig märchenhaft, verzaubert, abgedreht. Doch dazu ist ein barmherziges Fallbeil auch ein wirklich spannender Krimi.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Karin Trappe hat das barmherzige Fallbeil von Fritz Vargas gelesen. Der Krimi ist im Limes Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. Mode. Auch wer sich nicht für Mode interessiert, zeigt ja mit dem, was er anzieht, seine Haltung. Mir ist egal, was ich trage oder ich brauch's nur warm und bequem, bis zu immer den neuesten Trend zeigen. Ja, sogar wer nackt rumläuft, sendet ja eine Botschaft. Am Wochenende ist in Frankfurt das Stilblütenfestival und das wird für alle interessant, die sich für Mode interessieren, die es nicht in jedem Shoppingcenter um die Ecke gibt. Das ist bestimmt auch teurer, aber immer noch bezahlbar. Man muss ja nicht gleich tütenweise die Klamotten mit nach Hause schleppen. Und was das alles mit Kultur zu tun hat, erzählt uns jetzt Corinna Tertel.
Triff die Hose deines Lebens, steht auf der Einladung. Ja, die Chancen stehen nicht schlecht dafür auf dem Stilblütenfestival in Frankfurt. Auf jeden Fall können wir die Designer hinter der Hose treffen. Also die, die die Hose erdacht und gemacht haben. Genau 90 Designer aus ganz Deutschland und Österreich sind es. Und allesamt ansprechbar.
Man kann die Geschichte der Kollektion des Designs erfahren, welche Idee dahinter steckt, wo die Stoffe herkommen, wo es verarbeitet wurde, wie es verarbeitet ist. Man kann sich auch die Sachen anpassen lassen. Also nichts, was man im Einzelhandel bekommt.
Es ist genau 10 Jahre her. Da trommelte die Frankfurter Werbetexterin Stella Friedrichs ein paar Frankfurter Modemacher zusammen.
Das entstand aus einer spontanen Idee heraus, ohne Plan, ohne Konzept. Ich bekam die Möglichkeit, in der Ausstellungshalle in Sachsenhausen etwas zu veranstalten für einen Tag und habe dann einfach 8 Designer aus dem Umfeld eingeladen. Zu der Zeit gab es eben auch noch überhaupt keinen Designmarkt oder die Möglichkeit, direkt vom Designer einzukaufen in Frankfurt. Das hat sich in den letzten Jahren auch in ganz Deutschland geändert. Damals war es etwas Neues. Das Publikum war begeistert, die Designer auch. Und ich habe dann einfach weitergemacht.
Und jetzt feiert das Stilblütenfestival sein 10. Jubiläum und versteht sich auf keinen Fall nur als Verkaufsshow. Der Percussionist Max Gärtner schickt seine Klänge über die Kleiderstangen. Die Musikhochschule tanzt auf dem Festival eine Modenschau und das Stilblütenfestival hat sich mit dem Museum für moderne Kunst zusammengetan, das noch bis Februar Entwürfe des Modeschöpfers Kostas Mokoudis zeigt.
Ich denke, das ist, glaube ich, in anderen Kulturen, in anderen Staaten etwas anders als hier in Deutschland, dass eben Mode durchaus Teil von Kultur und im weitesten Sinne auch von Kunstkontext zu sehen sein sollte oder wird. Hier in Deutschland wird es gerne so ausgeklammert und wird gerne als, sage ich mal, angewandte Disziplin gesehen. Ich finde es eher banal, Dinge auszuklammern, die nicht den ausdrücklichen Stempel bekommen haben, Kunst zu sein.
Ist diese handgemachte Brille Kunst? Der nachhaltig produzierte Hocker dort? Das dürfen die Besucher selbst bewerten. Eingeladen sind laut Festivalleiterin Stella Friedrichs
Menschen, die sich für Mode interessieren, für Design, für gutes Handwerk, für Manufakturen, also für Qualität.
Und Menschen, die vielleicht noch die Hose ihres Lebens suchen.
Das 10. Stilblütenfestival in Frankfurt geht bis Sonntagabend 18 Uhr. Das war's in der Kulturlust. Die Sendung finden Sie selbstverständlich auch bei uns im Internet unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.